Guten Abend, ich möchte alle herzlich willkommen heißen zu unserem Bibelstudium heute mit Hiob 26 und zwar ab Vers 7. Wir haben gesehen, die Diskussion mit den drei Freunden. Hat noch eine ganz kurze Rede gehalten in Kapitel 25. Sie besteht in unserer Bibel aus 6 Versen. Und dann haben die Freunde offensichtlich den Schluss gezogen, mit Hiob kann man nicht sprechen. Es bringt gar nichts. Und Hiob antwortet dann nochmals in Kapitel 26 und er setzt mehrmals an. In Kapitel 27 kommt dann nicht wieder einer der Freunde, sondern es heißt in Vers 1, und Hiob fuhr fort, seinen Spruch anzuheben und sprach. Dann kommen die Kapitel 27, 28. Übrigens 28, das wunderbare Kapitel über die Weisheit Gottes. Und schließlich Kapitel 29, Vers 1, und Hiob fuhr fort, seinen Spruch anzuheben und sprach. Und diese dritte Rede, die er da ansetzt, geht dann bis zum Ende von Kapitel 31. Und dort heißt es, ganz am Ende, die Worte Hiobs sind zu Ende. Und dann kommt überraschend der vierte Freund, Elihu, der ganz anders ist als die drei Freunde in den langen Diskussionen. Und wir haben letztes Mal gesehen, Hiob setzt also an in seiner Antwort auf Bildads Rede in Kapitel 26, Vers 1. Und er stellt sich dort vor als der Ohnmächtige. Wie hast du dem Ohnmächtigen geholfen, sagt er ganz ironisch an Bildad gerichtet. Den kraftlosen Arm gerettet. Eindrücklich, Hiob ist der Ohnmächtige. Und ein Name im Buch Hiob, der besonders häufig vorkommt und charakteristisch ist für das Buch Hiob, ein Name Gottes lautet der Allmächtige. Dieser Ausdruck kommt besonders oft vor. Hiob benutzt ihn dann, jetzt gerade in dieser Rede, in Kapitel 27, Vers 2, so wahr Gott lebt, der mir mein Recht entzogen hat, und der Allmächtige. Und dann auch Vers 10, oder wird er sich an dem Allmächtigen ergötzen? Vers 11, ich will euch belehren über die Hand Gottes, was bei dem Allmächtigen ist, will ich nicht verhehlen. Also Gott ist der Allmächtige, Hiob ist der Ohnmächtige. Und das drückt Hiob jetzt in diesem Kapitel so wunderbar aus, indem er Gottes Allmacht beschreibt in seinen Werken, in der Natur. Und das so eindrücklich, wenn wir daran denken, dass Hiob vor ungefähr etwas mehr als 4000 Jahren lebte. Und was er da über die Natur sagt, das ist einfach sensationell, weil viele moderne wissenschaftliche Entdeckungen, die findet man bereits im Buch Hiob, in verschiedenen Kapiteln. Wir haben schon einiges davon gesehen und werden in diesem Kapitel jetzt gerade eine Reihe von solchen Punkten finden und auch später noch mehr. Ich habe ja ein Büchlein geschrieben mit dem Titel Bibel und Wissenschaft, die Forschung hat Verspätung. Und darin behandle ich 30 Beispiele von Entdeckungen in der modernen Naturwissenschaft, die man schon vor Jahrtausenden aufgeschrieben in der Bibel findet. Und das wird sich jetzt auch ein bisschen überschneiden, zum Teil mit dem, was wir heute sehen. Aber wir haben hier noch mehr, was ich in meinem Buch überhaupt nicht behandelt habe. Also sehr eindrücklich und gerade für Atheisten eine riesige Herausforderung. Wie ist das möglich, dass wir in der Bibel eben nicht ein falsches, altes Weltbild vorfinden, sondern die Beschreibung der Natur, so wie sie ist, nämlich korrekt. Und jetzt lesen wir nachdem wir letztes Mal schon die Verse 1 bis 6 behandelt haben, ab Vers 7. Und es geht um die Allmacht Gottes im Kontrast zu Hiob, dem Ohnmächtigen. Darf ich bitten, Patrick, Verse 7 bis zum Schluss des Kapitels.
Er spannt den Norden aus über der Leere und hängt die Erde über dem Nichts auf. Er bindet die Wasser in seinen Wolken zusammen und das Gewölk zerreißt nicht unter ihrem Gewicht. Er verschließt den Anblick des Thrones, er breitet sein Gewölk darüber. Er hat einen Kreis abgesteckt auf der Oberfläche der Wasser bis zur Grenze von Licht und Finsternis. Die Säulen des Himmels erbeben und erschrecken vor seinem Schelten. Durch seine Kraft erregt er das Meer, und mit seinem Verstand zerschlägt er das Ungeheuer. Durch seinen Hauch wird der Himmel klar. Mit seiner Hand durchbohrt er die flüchtige Schlange. Siehe, das sind die Umrisse seiner Wege. Wie leise ist das Wort, das wir davon vernehmen. Aber den Donner seiner Macht, wer versteht ihn?
Vielen Dank. Hiob richtet sich da in Vers 7 gedanklich auf die Nordseite des gestirnten Himmels. Nicht wahr? Wenn wir den Himmel nachts anschauen, haben wir den Eindruck, das ist eine Kuppel, die sich wölbt. Und dieser Eindruck wird auch weiterhin verwendet in der modernen Astronomie. In der Astronomie, wenn man eben die Sterne, die Planeten beobachtet, dann ist es so, dass man die Position der Sterne angibt mit Koordinaten an einer gedachten Himmelskugel. Und hier sehen wir den höchsten Punkt der Himmelshalbkugel, die wir sehen können eben von der nördlichen Hälfte der Erdkugel aus. Der höchste Punkt ist der Zenit. Und jetzt sehen wir hier die Richtung nach Norden. Und also alles, was auf dieser nördlichen Hälfte ist, dieser gedachten Kugel, das ist eben der Nordhimmel, der hier in Hiob gemeint ist. In Kapitel 9 spricht er über den Südhimmel. Können wir das kurz aufschlagen? Hiob 9. Und zwar, Patrick, könntest du uns vorlesen, ab Vers 8.
Er allein spannt den Himmel aus und schreitet auf Meereswogen einher. Er machte den großen Bären, den Orion und das Siebengestirn samt den Kammern des Südens. Er tut große Dinge, die unerforschlich sind, und Wunderwerke ohne Zahl. Siehe, er geht an mir vorüber und ich sehe ihn nicht.
Das reicht. Also, er spricht hier über den Nachthimmel und erwähnt den großen Bären und weiter den Orion und das Siebengestirn. Wenn man jetzt heute Abend, sagen wir so bis 10 Uhr oder auch noch später, zum Himmel schaut, dann muss man Richtung Süden schauen, also den südlichen Himmel. Und dann sieht man sehr schön, wenn es wolkenfrei ist, den Orion und etwas verschoben dazu das Siebengestirn oder besser gesagt die Plejaden. Und da spricht er also über den Süden, den südlichen Himmel und spricht über die Kammern des Südens. Ich mag mich erinnern, als wir Kapitel 9 behandelt haben, habe ich nur den Südhimmel erwähnt, aber nicht die Kammern. Die Kammern bedeuten die verschiedenen Bereiche am Himmel, in die ein Sternbild hineinpasst. Also zum Beispiel eben die Kammer des Orion, die Kammer der Plejaden und so weiter. Also da richtet er seine Gedanken auf den südlichen Bereich des Nachthimmels und jetzt in Kapitel 26 auf den nördlichen Bereich. Und da sagt er von Gott, er spannt den Norden aus über der Leere. Und das Wort spannen im Hebräischen meint wirklich ausdehnen, expandieren, ausbreiten. Und das ist schon erstaunlich. Warum spricht er über das Ausdehnen des Himmels? Und in Kapitel 9 hat Patrick gerade schon gelesen. Macht er das nochmals in Vers 8.
Er allein spannt den Himmel aus und schreitet auf Meereswogen einher.
Ja, da wird ganz allgemein gesagt, der Himmel wird ausgespannt. Und das ist eine Aussage, die man immer wieder in der Bibel findet. Der Himmel wird von Gott ausgespannt. Wir können mal lesen, Jesaja 48, Vers 13.
Ja, meine Hand hat die Erde gegründet und meine Rechte die Himmel ausgespannt. Sobald ich ihnen zurufe, stehen sie allesamt da.
Ja, also da wird gesagt, dass Gott die Himmel oder den Himmel ausgespannt hat. Ich muss erklären, das hebräische Wort Himmel, Shamayim, ist ein Mehrzahlwort. Das kommt nur in der Mehrzahl vor. Es gibt keine Einzahlform. Und darum muss man Shamayim je nach Zusammenhang übersetzen mit der Himmel, also in der Einzahl, oder die Himmel. Das kommt dann auf den Zusammenhang an. Und es ist ja so, dass die Bibel drei Himmel unterscheidet. Einerseits wird der Lufthimmel, genannt die Ausdehnung, am zweiten Schöpfungstag in 1. Mose 1, wird auch bezeichnet als Himmel. Aber Shamayim. Und darum übersetzen gewisse Übersetzungen, und Gott nannte die Ausdehnung Himmel im Sinn von Mehrzahl und andere eben als Einzahl. Und dann im ersten Vers, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Oder andere Übersetzungen, schuf den Himmel und die Erde. Da ist gemeint das Weltall, das Gott erschaffen hat, am Beginn des ersten Schöpfungstages. Das Weltall, das wird Himmel genannt, aber dann eben die Lufthülle, Ausdehnung genannt, in 1. Mose beim zweiten Tag, da haben wir eben auch das gleiche Wort. Himmel, Shamayim. Und dann ist es so, dass in 2. Korinther 12 der Apostel Paulus über das Jenseits spricht, über das Paradies und spricht in dem Zusammenhang von einem dritten Himmel. Also zwei Himmel im Diesseits, Lufthimmel, das, was man am Tag als blauen Himmel sieht, das kommt ja von der Luft, dass man ihn als blau sieht, weil die Luft eben das Licht so filtert, dass blau der Eindruck ist des Himmels. Das ist der erste Himmel und das Universum der zweite Himmel. Ja, und in 1. Könige 8, Vers 27, da spricht König Salomo bei der Einweihung des Tempels über die Tatsache, dass Gott, der allgegenwärtig ist, dass er ja nicht im Allerheiligsten eingeschränkt auf ein paar Quadratmeter existieren kann. So wie die Götter der Heiden, die man eben in einen Raum einschließen konnte. Aber er sagt dort, der Himmel und der Himmel, Himmel, vermögen dich nicht zu fassen. Wie viel weniger dieses Haus. Also der ganze Lufthimmel, in dem die Flugzeuge rund um die Erde fliegen, das kann Gott nicht fassen. Und auch der Himmel, Himmel, das ganze Universum kann Gott nicht fassen. In Jeremia 23 lesen wir, dass Gott den Himmel und die Erde erfüllt. Also Gott ist überall gegenwärtig. Er ist nicht Teil der Natur, aber er ist überall gegenwärtig in der ganzen Schöpfung, aber auch darüber hinaus. Denn in Jesaja 57 sagt Gott, dass er eben im Himmel wohnt, im Heiligtum, und meint damit eben das Jenseits. Gott ist im Diesseits überall und im Jenseits überall. Ja, also einfach das zur Erklärung von Himmel. Und nun sagt also die Bibel ganz ausdrücklich an verschiedenen Stellen, dass Gott eben den Himmel ausspannt. Und noch eine weitere Stelle in Jesaja, es gibt den ganzen 4, 45, Vers 12.
Ich habe die Erde gemacht und den Menschen darauf erschaffen. Ich habe mit meinen Händen die Himmel ausgespannt und Gebiete all ihrem Heer.
Danke. Diese Stelle ist jetzt wichtig, weil hier steht in der Vergangenheitsform, dass Gott im Zusammenhang mit der Schöpfung den Himmel ausgespannt hat. Aber in den anderen Stellen ist es ein Partizip, das benutzt wird, und das drückt aus das fortdauernde Ausdehnen. Und für die, die gerne aufschreiben, kann ich noch die weiteren Stellen in Jesaja angeben. Das ist Jesaja 40, 22 und 44, 24. Aber auch in Sacharja 12, Vers 1 wird Gott vorgestellt als der, der den Himmel ausspannt, ausdehnt. Und dann möchte ich noch erwähnen eine Stelle, Psalm 104. Liest du uns, Patrick? Verse 1 und 2.
Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Pracht und Majestät bist du bekleidet. Du, der sich in Licht hüllt wie in einem Gewand, der den Himmel ausspannt wie eine Zeltbahn.
Ja, Zeltbahn oder Zeltdecke. Und zwar eben hier wieder das Partizip, notä, er ist am Ausspannen. Um diesen Vers zu verstehen, muss man unbedingt einmal in einem Beduinenzelt gewesen sein. Beduinenzelte, so typischerweise aus Ziegenhaar hergestellt und meist eben schwarzes Ziegenhaar. Darum spricht die Bibel ja auch von den Zelten von Kedar in Hohelied 1. Und dort geht es darum, die Braut, die sehr braun gebrannt war, Sulamit, vergleicht sich mit den Zelten Kedars, die eben dunkel sind. Und wenn man drin sitzt, sieht man, wie das eben gewoben ist. Und da kommen ganz kleine Lichtpunkte durch die Zwischenräume der gewobenen Zeltbahn durch. Und es sieht aus wie der Nachthimmel. Mit unzähligen Sternen. Also von daher ist schon mal verständlich, warum eben der Himmel verglichen wird mit einer Zeltdecke. Aber jetzt wird hier gesagt, der die Himmel ausspannt wie eine Zeltdecke, die man also zusammengerollt hat, in einer gewissen Größe zusammengerollt und dann die Zeltbahn aufrollt. Das drückt das aus, das Ausdehnen. Und nun, das ist so erstaunlich, aber im 20. Jahrhundert kam die Entdeckung, dass das Weltall sich offensichtlich ausdehnt. Wir haben hier eine Kartografierung des Weltalls, also eine Kugel. Und zwar da im Zentrum ist angeschrieben Virgo Supercluster, Virgo Superhaufen. Das ist ein Haufen von Galaxien. Galaxien sind ja, ist ja bekannt, oftmals sind sie so Kreisspiralgalaxien und unsere Milchstraße ist eben Teil einer solchen Spirale und unsere Milchstraße, zu der also auch die Erde und unser Sonnensystem gehört, umfasst etwa 200 Milliarden Sonnen. Wir sagen Sterne, 200 Milliarden Sterne. Und bildet also so ein Ordnungssystem. Aber es gibt eben in der Nähe weitere solche Galaxien. Und wenn ich sage in der Nähe, zum Beispiel der Andromeda-Nebel, den kann man am Nachthimmel noch wahrnehmen von Auge, ohne Fernrohr. Und der ist in einer Distanz von etwa 2,5 Millionen Lichtjahren ungefähr. Also Lichtjahre ist nicht eine Angabe von Zeit, sondern eine Distanz. Also theoretisch das Licht, das eine Geschwindigkeit hat von 300.000 Kilometern pro Sekunde, also rund 7-mal um die Erde in einer Sekunde. Das Licht würde theoretisch von der Erde bis zu Andromeda 2,5 Millionen Jahre unterwegs sein, bis es dort ist. Aber das ist in der Weltallgröße ist das nahe, ja? Und dann gibt es noch weitere und Hunderte von solchen. Da haben wir also einige, die bilden den sogenannten lokalen Haufen, zu dem wir gehören. Und mehrere solche lokale Haufen zusammen bilden einen Superhaufen. Und wir gehören zum Virgo-Superhaufen. Ja? Und also alle diese Lichtpunkte, die man hier sieht, das sind nicht einzelne Galaxien, sondern das sind Haufen und Superhaufen von Galaxien. Und das Erstaunliche ist, da werde ich nachher noch drauf kommen, die sind immer so angeordnet, dass sie an Rändern von so wabenförmigen oder wabenähnlichen leeren Räumen angeordnet sind. Das ist eine Sensation, die man noch nicht so lange entdeckt hat. Also das ist wirklich up-to-date Astronomie, was wir da miteinander betreiben. Und nun, im 20. Jahrhundert hat man festgestellt, dass von der Erde aus gesehen praktisch alle Galaxien von uns wegfliegen. Und das kann man eben erkennen, weil das Licht der Galaxien sich nach Rot verschiebt. Und das ist ein Hinweis, dass sie sich wegbewegen. Und das hat natürlich zur Überlegung geführt im 20. Jahrhundert. Ja, wie kann das sein? Wenn die wegfliegen, das heißt, das Weltall dehnt sich aus. Das heißt, das Weltall gestern war kleiner als das heute. Und das Weltall von morgen wird größer sein als das Weltall von heute. Und dann kam die Idee auf. Ja, aber wenn wir das zurückrechnen in die Vergangenheit, dann würde ja, wenn man das einfach so zurückrechnet, schließlich in der Vergangenheit ein Punkt gewesen sein, ein Zeitpunkt, in dem alle Materie des ganzen Weltalls in einem Punkt konzentriert war. Und weil man im 20. Jahrhundert in der Naturwissenschaft Gott schon längst ausgeschlossen hat, hat man also so zurückgerechnet und dann die Idee entwickelt, dass alles zuerst zusammen war und dann habe es einen Urknall gegeben, bei dem dann das Weltall sich begonnen hat auszudehnen. Und das dehnt sich jetzt ständig aus. Nun, das Problem ist, das merken wir ja bei kleinen Kindern. Da sagt ein Junge, Papa, ich bin heute 1 Meter 2 Zentimeter groß. Aber du weißt doch, vor nicht langer Zeit, da war ich 5 Zentimeter kleiner. Und noch weiter zurück, in diesem Zeitraum bin ich 7 Zentimeter gewachsen. Ja, jetzt kann ich ausrechnen, wie groß ich bin, wenn ich einmal 40 bin. Ja? Aber das geht nicht, die Rechnung. Man kann nicht aus dem, was im Moment beobachtbar ist, zwingend eben extrapolieren in die Zukunft oder zurückrechnen. Ja? Also, das hat man aber gemacht und so entstand die Idee, vor 13,7 Milliarden Jahren sei alles konzentriert gewesen in einem Punkt und dann habe sich eben das Weltall begonnen auszudehnen. Aber was den Zeitpunkt jetzt anbetrifft, sehen wir, es dehnt sich aus. Und das ist eine Erkenntnis der modernen Naturwissenschaft durch die Beobachtung und Interpretation eben dieser eigenartigen Rotlichtverschiebung. Ja, aber was wir sagen können, das, was man jetzt beobachtet, das entspricht genau dem, was die Bibel sagt. Die Bibel spricht nicht von einem Urknall, sondern sagt, im Anfang hat Gott den Himmel und die Erde erschaffen. Und spricht auch in der Vergangenheit davon, wie wir in Jesaja gelesen haben, Jesaja 45, dass Gott eben in der Vergangenheit den Himmel ausgedehnt hat und dass er noch stets dran ist, den Himmel auszudehnen. Und das ist doch schon mal sehr fantastisch, das einfach festzustellen. Jetzt ist es so, in dem Bild vorhin, da sehen wir also das Weltall dargestellt mit einem Durchmesser von 13 Milliarden Lichtjahren. Das sind alles Dinge, die kann sich keiner vorstellen, aber wir können darüber vernünftig sprechen. Und die weitest entfernten Galaxien, die man noch mit dem Hubble-Teleskop wahrnehmen konnte, die sind eben im Bereich hier von den Rändern des Weltalls. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass das Weltall dort aufhört, sondern ist einfach das, was man bis heute eben wahrnehmen konnte durch Forschung. Und jetzt wollen wir das ein bisschen zusammenziehen. Das hier ist ein Ausschnitt von mit einem Durchmesser von 1 Milliarde Lichtjahren. Und jetzt sieht man wieder da im Zentrum dargestellt der Virgo-Superhaufen. Aber jetzt sieht man auch besser, diese Superhaufen, also diese Lichtstellen hier, das sind nicht einzelne Galaxien, sondern eben riesige Haufen von Galaxien. Und sieht man, die sind da angeordnet rund um einen schwarzen Bereich. Und der ist leer. Man nennt das heute in der modernen Astronomie Void, Mehrzahl Voids. Und sieht man auch andere, die sind immer um solche Leerräume angeordnet. Sieht man das? Konsequent. Und das war eine völlige Überraschung, weil ausgehend von der Urknalltheorie im 20. Jahrhundert hat man eben damit gerechnet, dass die Materie im Weltall schön gleichmäßig verteilt ist. Und jetzt im 21. Jahrhundert wird das so richtig klar, dass das überhaupt nicht so ist. Sondern die Materie ist konzentriert eben in Haufen und Superhaufen und immer dazwischen sind diese Leerräume. Und das ist das Perfekteste, was man sich vorstellen kann in der Natur, an Vakuum. Nichts. Und übrigens, unsere Galaxie und damit auch die Erde ist da im Super-Virgo-Haufen gerade am Rand von einem solchen Void angesiedelt. Und das ist natürlich fantastisch, auch für die Forschung. Wir sind platziert im Weltall mit der Absicht, dass wir forschen sollten. Denn gerade weil wir dann nicht eben bedeckt sind von anderen Galaxien, kann man noch mehr in die Tiefen des Weltalls schauen. Also die Position ist sensationell, gerade für Forschung gemacht. Und übrigens, in unserer Spiralgalaxie drin, dort befinden wir uns am Rand eines dieser Spiralarme. Glücklicherweise nicht mitten drin, sonst könnten wir nicht Forschung betreiben. Dann wäre die Sicht verdeckt, sodass es nicht geht. Aber wir sind gerade am Rand, so dass man eben den Deep Sky, also den tiefen Weltraum, erforschen kann, ideal. Und nun, ein zweiter Punkt. Wir haben ja gelesen, hier in Hiob 11, Vers Hiob 26, Vers 7, er spannt den Norden aus über der Leere. Und das ist eine Sensation. Denn gerade, das ist ja das ganz Spezielle, dass das Weltall eben gekennzeichnet ist von Leere, von diesen Vakuumblasen. Und wir sind tatsächlich eben so positioniert, dass wir gerade am Rand von einer solchen Leere, über die der Himmel ausgespannt ist, den wir von der Erde beobachten, dass so die Lehre platziert ist. Der den Himmel ausspannt über der Lehre. Und dann im zweiten Versteil, er hängt die Erde auf über dem Nichts. Wenn man daran denkt, die alten Chinesen dachten die Erde als ein Quadrat. Also nicht eine runde Scheibe, sondern ein Quadrat. Die Ägypter, die alten Ägypter, dachten sich die Erde als ein Rechteck. Das hängt natürlich zusammen, weil die alten Ägypter eben ihre Zivilisation aufgebaut haben entlang dem Nil. Und dann ist eben ihre Zivilisation viel länger als breit. Ja? Und sie sahen die Welt als ein Rechteck. Die alten Babylonier haben die Erde gesehen als ein Boot, das schwimmt im Ozean. Und die Hindus haben die Überlieferung, dass die Erde als Scheibe getragen wird von Elefanten, die wiederum auf einer Schildkröte im Ozean stehen. Ja, aber die Bibel sagt etwas ganz anderes. Er, Gott, hängt die Erde auf über dem Nichts. Er hängt sie auf. Ja, aber woran hängt sie dann? Ja, wir wissen, die Erde, wie auch die anderen Planeten, hier dargestellt im Bild, die umkreisen die Sonne. Und sie sind gehalten auf einer festen Bahn um die Sonne durch die enorme Schwerkraft. Die Sonne umfasst so viel Materie und in der Naturwissenschaft, das hat Newton ganz besonders formuliert, dass eben Masse Masse anzieht. Also in der Naturwissenschaft haben wir herausgefunden, dass je mehr Masse da ist, desto größer ist die Anziehungskraft. Und die Anziehungskraft der Sonne ist also so enorm, dass eben die Erde da herumkreist. Aber sie ist aufgehängt an der Schwerkraft. Man spricht heute in der Astronomie übrigens auch von solchen Strukturen, die durch die Schwerkraft gebunden sind. Man spricht also durch die Bindung, von der Bindung durch Schwerkraft. Und so kann man sagen, das ist perfekt formuliert. Er hängt die Erde auf. Aber es heißt hier, auf über dem Nichts. Und heute wissen wir ja, dass im Weltall ein Vakuum herrscht. Ein sensationelles Vakuum. Und in der modernen Naturwissenschaft, die ja begonnen hat so im 16. Jahrhundert, da hat man ab dem 17. Jahrhundert betont, wir müssen davon ausgehen, dass der Weltraum erfüllt ist mit einem ganz speziellen Stoff. Wir wissen zwar nicht, was das für ein Stoff ist. Es ist ein Stoff mit sehr geringer Dichte, der den Raum lückenlos ausfüllt. Und diesen Stoff nannte man Äther. Und zwar konnte man eben in früher Zeit die Bewegung des Lichts als Welle oder als Teilchenabfolge nicht erklären im Vakuum. Und darum war man überzeugt, oder war das sehr verbreitet, diese Überzeugung in der Naturwissenschaft, man muss sich das vorstellen, es gibt da einen Stoff, der alles ausfüllt. Und das ging bis ins 20. Jahrhundert. Erst durch die Relativitätstheorie von Albert Einstein wurde ganz klar widerlegt, das stimmt alles nicht mit dem Äther. Den gibt's nicht. Aber man muss sich vorstellen, bis ins 20. Jahrhundert hätten die Bibelleser sagen müssen, falsch. Naturwissenschaft liegt absolut falsch, das stimmt nicht. In der Bibel steht es ganz anders. Da steht, er hängt die Erde auf über dem Nichts. Und dann müssen wir glauben, dass es nichts ist, weil die Bibel das sagt, weil Gott das sagt. Und jetzt wissen wir, ja, das stimmt. Und das Vakuum ist so fantastisch, da im Bereich zwischen Sonne und Mars, Sonne und, was sage ich, Erde und Mars, Erde und Venus und so weiter. Also im Weltraum, dass etwa ein Atom auf einen Kubikzentimeter kommt. Ein Teilchen, das ja so, so klein ist. Und um das noch zu vergleichen, ein Kubikzentimeter Luft am Meer, auf Meereshöhe, umfasst etwa 10 hoch 19 Teilchen. Also das ist eine 1 mit 19 Nullen. Das ist 10 hoch 19. In einem Kubikzentimeter. Aber das Vakuum im Weltall, da in unserem Sonnensystem, das ist so durchschnittlich ein Teilchen auf einen Kubikzentimeter. Also die besten Pumpen, die Vakuum erzeugen können auf der Erde, die bringen das nicht hin. Es gibt noch andere Mittel, wie man Vakuum erzeugen kann, noch stärker. Aber mit Pumpen, da kann man nur träumen. Also in der modernen Physik sagt man, dieses Vakuum ist ein fantastisch gutes Vakuum, ein fast perfektes Vakuum. Und nun, die Bibel sagt, der die Erde aufhängt über dem Nichts. Und nichts, könnte einer sagen, ja gut, aber was heißt da im Hebräischen, was ist nichts? Da steht Bli Ma. Bli heißt ohne und Ma etwas. Ja? Und wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte einen Kaffee ohne Zucker, dann sagt man Anirotze Kaffee Bli Zucker. Versteht man gerade auf Anhieb, ja? Also, ohne Zucker, aber bli ma, das heißt ohne was? Über dem Nichts. Fantastisch. Und das vor 4000 Jahren. Und Mose hat das Buch Hiob, wie der Talmud sagt, dem Volk Israel gegeben, vor über 3500 Jahren. Also die Wissenschaft hat auch da Riesenverspätung gehabt. Und dann liest du nochmals Vers 8. Patrick, bitte.
Er bindet die Wasser in seinen Wolken zusammen und das Gewölk zerreißt nicht unter ihrem Gewicht.
Ja, das ist doch etwas Erstaunliches. Wasser ist ja schwerer als Luft. Und trotzdem, die Wolken, voll Wasser, die schweben da oben. Könntest du uns auch noch vorlesen aus Hiob 37, in Vers 16. Da spricht Elihu, der vierte Freund.
Verstehst du das Schweben der Wolke, die Wunder dessen, der an Verstand vollkommen ist?
Ja. Verstehst du das Schweben der Wolken? Das Wasser da oben, das schwebt. Und es ist ja so, wenn wir eine Schönwetterwolke uns vorstellen. Das ist jetzt eine Gewitterwolke. Aber eine Kumuluswolke, also die weißen Schäfchenwolken, die beinhalten etwa 1 Gramm Wasser auf einen Kubikmeter. Nicht viel, oder? 1 Gramm Wasser. Aber eben in ganz, ganz kleinen Tröpfchen. Ja? Also Größe bis zu so klein wie Aerosole. Ich war, das ist jetzt das Problem, wenn ich hier vorne spreche, aber natürlich mit genügend Abstand, da geht auch eine gewisse Flüssigkeit aus. Und das sind ganz, ganz kleine Tröpfchen, eben Aerosole. Und in der Größe überschneiden die sich mit diesen Tröpfchen in den Wolken. Also Aerosole sind eigentlich noch kleiner. Sind so klein, man sieht sie nicht. Also niemand sieht meine Aerosole, die ich da ausstoße. Und nachher werden wir dann wieder lüften, damit die weggehen. Aber die sind geeignet für Viren, um sie zu transportieren. Darum ist das eben so ein Problem und eben darum versucht man das mit Masken so ein bisschen zurückzubinden, diese Aerosole. Also so klein, und das ist in den Wolken so klein, aber jetzt müssen wir ja vorstellen, eine Schönwetterwolke, die kann gut und gerne, also problemlos ausmachen, so einen Kubikkilometer. Kilometer lang, breit, hoch, ja? Und dann ist da schon eine ganz schöne Menge drin enthalten, nämlich etwa 1000 Tonnen Wasser. Das sind etwa 800 Autos am Himmel, die da schweben. So wird einem eben klar. Und wenn Elihu sagt, verstehst du dich auf das Schweben der Wolken? Und spricht dann eben von dem an Wissen Vollkommenen. Gott, der die physikalischen Gesetze so eben gemacht hat, dass das alles in dieser Art funktioniert. Aber jetzt denken wir an eine Gewitterwolke. Nicht Cumulus, sondern Cumulonimbus-Wolken. Die haben natürlich auch andere Ausdehnung. Die können also bis 11 Kilometer hoch sein. Und die umfassen dann mehrere Millionen Tonnen Wasser. Also die haben auch eine viel größere Wasserdichte als die Schönwetterwolken. Und dann regnet es dann auch, ja? Er bindet die Wasser in seine Wolken. Und das Erstaunliche ist, und das Gewölk zerreißt nicht unter ihnen. Das ist Gottes Weisheit in der Natur. Der Allmächtige im Kontrast zu uns, ich sage es nicht mehr Hiob, zu uns Ohnmächtigen. Und dann liest uns bitte vor, Patrick, Vers 9.
Er verschließt den Anblick des Thrones, er breitet sein Gewölk darüber.
Ja, also jetzt spricht Hiob, wie die Wolken quasi den ganzen Himmel bedecken können. Und sagt, die Elberfelder übersetzt, er verhüllt den Anblick seines Thrones, indem er sein Gewölk darüber ausbreitet. Und was ist denn da gemeint mit dem Thron? Der Thron Gottes wird zugedeckt durch die Wolken. Nun, wir müssen aufschlagen, Jesaja 66. Ja, ab Vers 1.
Ab Vers 1.
Nur Vers 1. Ja.
So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll?
Ja, das ist im Zusammenhang zu sehen mit 1. König 8, 27, wo eben Salomo sagt bei der Einweihung des Tempels, der Himmel und der Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Gott ist überall. Wie viel weniger dieses Haus, das Allerheiligste mit einer Größe von 20 mal 20 Königsellen, ja, 10,50 Meter mal 10,50 Meter. Das war also nur, um symbolisch zu zeigen, da ist Gott auf eine besondere Art gegenwärtig und erlebbar in Jerusalem. Aber Gott ist nicht eingeschränkt auf diesen Raum des Allerheiligsten. Und Gott sagt, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Ja, und jetzt ist klar, also der Sternenhimmel, der durch die Wolken immer wieder abgedeckt wird, das ist gewissermaßen Gottes Thron der Herrlichkeit. Der Sternenhimmel, so wie auf diesem Bild mit der Milchstraße, das ist sowas von ergreifend. Nicht wahr? Wir sehen von Auge, von der Schweiz aus, etwa 3000 Sterne. Einzelne Lichtpunkte. Aber gehen wir nach Australien, da sehen wir ganz andere Sterne, die wir hier noch nie gesehen haben im Leben. Und das ist eben, weil die Erde eine Kugel ist. Ja? Und darum sieht man dort ganz andere Sterne und auch etwa insgesamt 3000. Also man kann von Auge etwa 6000 Sterne sehen. Aber, jetzt kommt dazu, hier sehen wir die Milchstraße. Und das, was so aussieht wie ein Nebel, ein Lichtnebel, das ist einfach eine Unmenge von einzelnen Sonnen, wie unsere Sonne. Man nennt das Sterne. Und das war so eindrücklich, so um 1610 hat der erste Mensch ein Fernrohr auf den Nachthimmel gerichtet. Das war Galileo Galilei. Und er sagte, oder musste so denken, nicht 3000, sondern 30.000. Aber die Fernrohre wurden natürlich noch besser, ja? Und übrigens, man kann ja von der Erde aus sehen, wie gesagt, so viele Sterne, aber alle diese Sterne, die wir sehen von Auge, die gehören alle zu unserer Milchstraße. Wir können also keine Einzelsternen von anderen Galaxien sehen, die sind zu weit weg. Aber von Auge sieht man einen Lichtnebel, und das ist der Andromeda-Nebel. Das ist wieder eine Galaxie mit ungefähr, so geschätzt, 200 Milliarden Sonnen. Und wenn man nach Australien geht, dort sieht man noch zwei solche Lichtwolken, die große und die kleine Magellanische Wolke. Und das sind nochmals solche zwei Galaxien. Aber das war alles erst das Wunder der Forschung im 20. Jahrhundert, dass man entdeckt hat, es gibt nicht nur diese paar wenigen Galaxien, sondern es gibt aber Milliarden. Und die sind geordnet in Haufen, Superhaufen. Und so über das ganze Weltall hinweg, nach einer ganz bestimmten Struktur, einer solchen Wabenstruktur. Aber eben auch schon ohne Fernrohr, der Blick zum Himmel, das weckt wirklich die Ahnung von Gottes Größe. Und hier ein Zitat von Cicero, einem bekannten römischen Philosoph und Staatsmann. Er hat 106 bis 43 vor Christus gelebt. Und in seinem Buch De Natura Deorum, über die Natur, über das Wesen der Götter, da zitiert er einen Heiden, einen anderen Heiden, er war ein Heide, also einer, der keinen Bezug hatte zur Bibel, namens Quintus Lucilius Balbus. Und er sagte, ist es möglich, dass wir zum Firmament aufschauen und die Himmelskörper betrachten, ohne zu einer Überzeugung von Gottes Dasein zu kommen? Sind wir nicht genötigt anzuerkennen, dass es eine Gottheit gibt, ein vollkommenes Wesen, einen alles beherrschenden Verstand, einen Gott, der überall ist und alles durch seine Macht regiert? Wer das bezweifeln wollte, könnte gerade so gut leugnen, dass es eine Sonne gibt, die uns leuchtet. Die Zeit zerstört alle falschen Anschauungen, bestätigt aber die, welche in der Natur der Dinge begründet sind. Ich finde, es ist sensationell. Also absolut sensationell, und es bestätigt genau, was der Apostel Paulus in Römer 1, Vers 20 geschrieben hat. Er spricht ja in Römer 1, ab Vers 18 über die Heidenvölker, die keinen Bezug zur Bibel hatten. Und er sagt, sie können anhand der Natur erkennen, dass Gott existiert. Wenn sie einmal vor Gott stehen werden, können sie sich nicht entschuldigen. Sie hätten nichts gewusst. Und in Römer 1, Vers 20, da sagt Paulus, denn das Unsichtbare von ihm, Gott ist vollkommen unsichtbar, denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden. Das griechische Wort, in Elberfelder übersetzt mit wahrgenommen, wird aber in der Fußnote noch erklärt, erkannt, begriffen. Und es meint wirklich mit dem Verstand erkannt. Also der Mensch kann ohne Bezug zur Bibel Gott erkennen hinter all der Natur. Und an dieser Stelle noch ein anderes Zitat, jetzt von einem, der die Bibel kannte, aber der keine persönliche Beziehung zu dem Gott der Bibel hatte, aber in einem christlichen Umfeld aufgewachsen war und darum widerspiegelt auch seine Musik ein christliches Weltbild. Gerade diese Ordnung und dieses Ausgeglichene von Spannung und Entspannung. Ja, und Ludwig van Beethoven, 1770 bis 1827, schrieb, es war nicht das zufällige Zusammentreffen von Atomen, das die Welt schuf. Betrachtet man die Ordnung und die Schönheit im System des Universums, so muss es einen Gott geben. Für ihn war klar, eine Fünfte von Beethoven, die entsteht nicht, indem man Millionen von Jahren auf Notenpapier kritzelt. Ja? Es ist alles durchstrukturiert, durch Intelligenz. Und das entsteht zufällig nie. Und so war für ihn klar, die Welt ist nicht einfach so ein Zusammentreffen von Atomen. Es muss einen Gott geben. Die Ordnung und die Schönheit im System des Universums belegen das. Und an dieser Stelle einen anderen Mann, auch in einem christlichen Umfeld aufgewachsen, aber in einer Zeit, als viele Philosophen begannen, sich ganz bewusst von der Bibel und vom Christentum zu lösen. Aufklärungszeit. Voltaire, dieser Spötter über den christlichen Glauben, 1694 bis 1778, er schrieb: L'univers m'embarrasse. Et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Das Universum bringt mich in Verlegenheit. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass dieses Uhrwerk, ich war anhand der Planetenpositionen, kann man ja eine Uhr aufbauen, dass diese Uhr, dieses Uhrwerk existiert und es gibt keinen Uhrenmacher dahinter. Also einer, der wirklich Gott so verspottet hat, aber er muss zugeben, es ist klar. Und dann lesen wir Vers 10 in Hiob 26.
Er hat einen Kreis abgesteckt auf der Oberfläche der Wasser bis zur Grenze von Licht und Finsternis.
Jawohl. Die Elbefelder ist jetzt da eben noch genauer als die Schlachter. Die Schlachter ist sehr genau. Und als wir den Auftrag bekommen haben, die Schlachter zu revidieren von der Genfer Bibelgesellschaft, haben wir uns gesagt, wir möchten Schlachter und seine kräftige Sprache erhalten. Und ihr dürft bei der Revision eben nicht so weit gehen, dass ihr da quasi eine neue Übersetzung macht. Ja, hätte man mir das erlaubt, dann wäre das eine Schlachter-Elbefelder-Bibel geworden. Ja, weil nur noch die Elbefelder ist dann eben wirklich in der Präzision noch genauer, aber hat dann nicht diese kraftvolle Sprache von Schlachter. Und ja, nur da, wo man wirklich sagen muss, da muss Schlachter geändert werden, das ist zu wenig genau, dort durften wir revidieren. Nun, die Elbefelder übersetzt hier ganz wörtlich, Vers 10, er rundete eine Schranke ab über der Fläche der Wasser bis zum äußersten Ende, wo Licht und Finsternis zusammentreffen. Also sensationell, es ist hier der Ausdruck rundete. Wir haben ja schon früher das Wort gefunden in Kapitel 22, Vers 14, da sagt Eliphas, und er spricht eben über dieses scheinbare Himmelsgewölbe. Und da sagt er in Vers 14, ja, liest du?
Die Wolken sind eine Hülle für ihn, so dass er nicht sehen kann, und er wandelt auf dem Himmelsgewölbe umher.
Ja. Himmelsgewölbe. Und das ist das Wort Gewölbe, das hier so übersetzt ist. Das ist im Hebräischen das Wort Chug. Und das meint nicht einfach einen Kreis, sondern dreidimensional etwas Gerundetes. Schon Kreis, ja, aber als kugelförmig. Und dieses Wort wird ja verwendet in Jesaja 40, Vers 22. Er ist es, der da thront über der Kugel der Erde oder über dem Gewölbe der Erde. Das englische Standard-Wörterbuch für Hebräisch von Driver Briggs übersetzt Chug mit Volt, das heißt Gewölbe. Und das Lexikon von Benjamin Davidson, Analytical Hebrew and Chaldee Lexikon, übersetzt Chug mit Sphere. Und das heißt? Sphere heißt das englische Wort für Kugel. Ja. Also, und hier ist das Verb von Chug verwendet. Also Gott rundet eine Schranke oder ein Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit ab über der Fläche der Wasser. Und das Wort Fläche der Wasser, das kennen wir ja schon aus 1. Mose 1. Und die Erde war wüst und leer, Tohu Wavohu, und Finsternis lag über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über der Fläche der Wasser. Wörtlich über dem Angesicht der Wasser. Pnei Hamayim. Und im modernen Hebräischen ist dieser Ausdruck, Pnei Hamayim, ist der Ausdruck für Wasserspiegel. Das ist das hebräische Wort für Wasserspiegel. Also, er rundet eine Schranke ab über dem Wasserspiegel. Und wenn wir jetzt ein NASA-Bild der Erde sehen und wir wissen, dass 70% der Erdoberfläche ist bedeckt von Wasser. Darum sprechen wir von den blauen Planeten. Also die Ozeane, die machen ganz besonders das Bild der Erde aus dem Weltall aus. Und wie ist das mit dem Ozean hier? Das Wasser ist gerundet, gewölbt. Das, was uns am Meeresstrand erscheint als flach, ist aber in Wirklichkeit gewölbt. Er rundete eine Schranke ab. Das heißt also, Gott hat eine Gesetzmäßigkeit, wie stark diese Rundung ist. Und das ergibt natürlich dann die Größe des Planeten mit einem Umfang von 40.000 Kilometern. Und noch ein paar Kilometer dazu. 40.000. Und heute wissen wir, Masse zieht Masse an. Aber die Erde ist genau in der Größe gemacht, mit der Massenmenge, dass die Erdanziehungskraft gerade richtig ist für uns Lebewesen. Auf dem Mond, da ist man 6-mal leichter, weil der Mond eben viel weniger Masse hat. Und darum, wenn man nur ein bisschen zu fest, ist man schon wieder da oben und schlägt den Kopf an, ja? Fliegt man gerade hoch und dann kommt man wieder ziemlich langsam runter. Die ersten Astronauten, die haben sich ein Späßchen gegönnt, ja, und sind dann so herumgesprungen, die sich ja noch erinnern an diese Julitage 1969. Ja, ich hatte das als 10-Jähriger mit Spannung verfolgt, was da gewesen war. Ganz, ganz genau, das hat mich so beeindruckt. Die Amerikaner auf dem Mond. Ja, und das ist nicht gut. Aber wären wir auf einem Planeten so groß wie Jupiter, wir können gar nicht laufen. Wir wären ganz erdrückt. Es geht gar nicht. Aber Gott hat eine Gesetzmäßigkeit, die genau richtig ist. Auch der Abstand Sonne-Erde ist genau der richtige, der ideale für Leben auf der Erde. Und dann in Sprüche 8, Vers 27 wird auch über die Schöpfung gesprochen und dort lesen wir, als er ein Gewölbe abmaß über dem Wasserspiegel der Ozeantiefe. Wird nochmals gesagt in der Bibel. Von König Salomo aufgeschrieben. Und eben, ich habe erwähnt, Jesaja 40, 22, er ist es, der da thront über der Kugel der Erde. Und zum Beispiel eine der wichtigen Übersetzungen im Spanischen übersetzt hier El Globo de la Tierra. Wirklich, der Globus der Erde. Chuk heißt Gewölbe oder Kugel. Aber jetzt haben wir noch mehr gelesen. Er rundete eine Schranke ab über der Fläche der Wasser bis zum äußersten Ende, wo Licht und Finsternis zusammentreffen. Was ist das äußerste Ende? Ja, das äußerste Ende der Erde, wo Licht und Finsternis zusammentreffen. Wie geht das? Gibt es einen Ort, wo Licht und Finsternis sich treffen? Man muss sich vorstellen, in den Tagen von Hiob, er lebte da im Land Uz, auf dem Hochplateau der Roten Berge des heutigen Südjordanien. Wie ist das? Er hat die Erde noch nie so gesehen, wie wir sie sehen dürfen, anhand dieser fantastischen NASA-Bilder. Nun, diese Rundung der Erde, die geht eben bis ans äußerste Ende der Kugel. Und weil die Erde sich dreht, haben wir immer einen Teil, beschieden von der Sonne mit Licht und ein Teil, der eben in der Finsternis ist. Und diese Linie, wo Finsternis und Licht sich treffen, weiß jemand, wie man dem sagt in der Wissenschaft? Das ist der sogenannte Terminator oder Separator, da wo Licht und Finsternis getrennt werden, ja, separiert werden. Fantastisch. Und eben bis zum äußersten Ende. Und mit den Jahreszeiten ändert sich ja die Position, ja, des Lichts und der Finsternis über die ganze Erde hinweg. Und das absolut äußerste Ende der Kugel ist eben der Nordpol. Hier ein Bild mit der Landschaft am Nordpol, mit der Webcam dort aufgenommen. Und als Gegenstück schauen wir uns noch den Südpol an. Ein fantastisches Bild. Der Südpol aus dem All gesehen. Also die Antarktis, ja? Und nun eben diese Aussage bis zum äußersten Ende, übrigens, das ist das hebräische Wort Tachlit. Und das hat im Deutschen gegeben, also im Jiddisch-Deutschen, Tacheles. Hat allerdings die Bedeutung etwas verändert. Tachlit heißt wirklich das absolut Äußerste, ja? Tacheles meint, wir sollten ja immer Tacheles sprechen, reden, Klartext reden und nicht so um den Brei herum. Ja, und jetzt sehen wir im Lauf des Jahres, wie sich das ändert, eben die Linie des Separators. So, jetzt sind wir am Nordpol gewesen, ja? Und die Linie durchging. Ist das nicht fantastisch? Übrigens, die Linie ist ja nicht ganz scharf zwischen Licht und Finsternis. Das ist ein Ergebnis der Atmosphäre. Die Luft bewirkt, dass es eine Streuung gibt. Und darum haben wir immer noch Licht, wenn die Sonne hinter dem Horizont drunter ist. Ja? Auch in der modernen Naturwissenschaft sprechen wir von Sonnenuntergang, von Sonnenaufgang. Weil man beschreibt von der Erde aus gesehen. Und so spricht übrigens auch die Bibel, ganz normal, wie man in der Wissenschaft heute spricht und wie man im Alltag spricht. Also, die Sonne geht unter, aber wir haben immer noch Licht. Das ist durch die Streuung der Atmosphäre. Wären wir aber auf dem Mond, da gibt es keine Atmosphäre. Dort ist der Terminator eine Linie. Also wenn wir da irgendwo im Meer der Ruhe, da wo sind die Amerikaner gelandet das erste Mal, Mare Tranquillitatum, das so breiter Ebene Bereich ist, ja, und dort, wenn das Licht weggeht, ist es sofort weg. Also wirklich auf einen Schlag, da gibt es keine Dämmerung und die Linie ist eben wirklich eine scharfe Linie. Ja, und dann wollen wir aber noch kurz zu Vers 11 gehen, als letzter Vers für heute. Liest du, Patrick?
Die Säulen des Himmels erbeben und erschrecken vor seinem Schelten.
Ja, jetzt, denkt vielleicht ein Atheist, jetzt haben wir aber Grund zu spotten über die Bibel. Hiob spricht über die Säulen des Himmels. Das geht ja gar nicht. Das muss ja irgendeine falsche Vorstellung sein, dass da Welt als Säulen gibt. Ja? Nun, das hebräische Wort Amud heißt Säule, Standort, erhöhter Standort, Podest. Das kommt von Amad, stehen, im Arabischen Amada, stützen. Und heute, wo wir wissen, das Weltall ist nicht einfach gleichmäßig verteilte Materie, sondern die Galaxien sind angeordnet, so in Linien, sieht man das? An diesen Voids, an diesen riesigen Blasen von 100 Millionen Lichtjahren oder 300 Millionen Lichtjahren, einfach nichts. Aber die sind da angeordnet und zwar bilden die so Ketten, eine Galaxie nach der anderen, sieht man, in Linien. miteinander durch die Schwerkraft verbunden. Die haben also eine Anziehungskraft aufeinander und dadurch ergeben sich eben solche durch Gravitation gebundene Strukturen im Weltall. Und dann in diesen Leerräumen, da spürt man keine Gravitation. Und ganz interessant, also die Gravitation ist so in Verbund da miteinander aufgebaut im gesamten Weltall. Und jetzt eine sehr neue Darstellung des Weltalls, also nur ein Ausschnitt, jetzt so einen gedachten Würfelausschnitt, sieht man da. Das sind alles Materienbrücken, also auch die Galaxien sind durch die Schwerkraft verbunden und auf dem Weg von einer Galaxie zur anderen gibt es eben Materiereste. Während dann in den Voids, da ist wirklich, muss man rechnen mit gar nichts oder praktisch nichts. Aber da gibt es solche Materienbrücken und das ergibt dann so ein wabenförmiges Gebilde. Und diese Strukturen der Schwerkraft, das sind die Säulen des Himmels. So ist das ganze Weltall aufgebaut. Und Hiob sagt von dem Allmächtigen, die Säulen des Himmels wanken und entsetzen sich vor seinem Schelten. Und man kennt bereits dieses Phänomen von Gravitationsschockwellen, die sich entlang dieser gravitationsgebundenen Strukturen fortsetzen. Richtige Schockwellen. Die Säulen des Himmels wanken und entsetzen sich vor seinem Schelten. Jede Aussage ist einfach Volltreffer. Aber man konnte es nicht zu allen Zeiten verstehen. Hiob hat wirklich die Forschung vorweggenommen. Und nicht nur er, auch andere Bibelschreiber haben die Forschung vorweggenommen. Wenn Petrus spricht über die Elemente, die aufgelöst werden können oder zerschmelzen können, 2000 Jahre vor der Kernspaltung und vor der Kernfusion, er sagt es in 2. Petrus 3. Und das übersteigt das Wissen der Menschen damals, aber macht klar, dass die Bibel eben nicht ein Buch ist, geschrieben nach dem Weltbild von damaligen Menschen, sondern durch Inspiration des Heiligen Geistes, des Gottes, der das alles ins Dasein gerufen hat. Und dann werden wir nächstes Mal weiterfahren mit Gottes Handeln im Zusammenhang mit dem Meer.